Guten Morgen, ihr alle. Oh, warte mal, das ist ein bisschen niedrig hier gerade. So, ich werde alt, ich kann nicht mehr richtig lesen. Wie immer weise ich darauf hin, dass meine Auslegungen der Bibel zwar gut begründet, aber fehlbar und unvollständig sind und bitte euch, meine Predigt als Anstoß zum Selber- und Weiterdenken zu begreifen. So, meine Lieben. Flashback zu Sonntagsschulzeiten. Wer kann mir das erste bzw. das erste und zweite Gebot, je nachdem wie man zählt, sagen? Irgendwer? Soll ich es euch verraten? So, Exodus 20, 2 bis 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist eine ganz schöne Ansage, oder? In meinem Kopf ist, wenn ich das lese, immer so ein bisschen Donnergrollen im Hintergrund. Dieser Anspruch von Gott, ich allein will dein Leben regieren. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Immer wieder wird in der Bibel von ihnen gesprochen, diesen anderen fremden Göttern, Götzen. Und immer wieder wird vor ihnen gewarnt. Immer wieder fallen Könige und Propheten des Alten Testamentes unter ihren Einfluss. Selbst die ganz großen Namen wie Salomo oder Mose, die sind vor ihnen nicht sicher. Im Neuen Testament spricht Paulus von ihrem Einfluss auf sein Leben. Er nennt sie Mächte und Gewalten. Heute schauen wir manchmal auf diese Geschichten und stellen fest, wir kennen die nicht mehr, diese fremden Götter. Sie haben keine Namen. In unserem Umfeld werden nicht mehr im großen Stil Erntegöttinnen verehrt und anstatt Höhenheiligtümern finden wir auf unseren Bergen eher Kreuze. Lange schon glauben die meisten von uns nicht mehr, dass es eine Aschera oder einen Moloch gibt, die mit unserem Gott konkurrieren. Diese fremden Götter, Götzen, Mächte sind Geschichten. Wir lesen vielleicht noch griechische Sagen, aber den wenigsten würde es einfallen, anzufangen, neben unserem Gott auch noch Zeus anzubeten oder ihn für mächtig oder auch nur existent zu halten. Und das ist gut. Wir wissen, dass diese Gestalten keine Macht mehr über uns haben. Sie existieren nicht. Zumindest nicht als personale Wesenheiten, wie sich das Abraham oder Elia vielleicht noch vorgestellt haben. Ich glaube aber, es ist auch schwierig. Denn was machen wir denn jetzt mit diesem ersten Gebot? Natürlich können wir sagen, okay, fantastisch, heute noch nicht Baal angebetet, hab's auch nicht vor, erstes Gebot abgehakt. Aber ist es wirklich so einfach? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das klingt so leicht, aber wenn es so simpel wäre, wäre dann ein Salomo, ein Mose da einfach so drauf reingefallen? Die waren ja auch nicht blöd und die haben viel mit unserem Gott erlebt. Und die kannten das Gebot ja. Die hätten doch nicht einfach so alles hingeschmissen, sich nicht einfach so anderen Göttern zugekehrt, wenn die sich so einfach hätten identifizieren lassen. Diese Namen, diese Geschichten von Wesenheiten sind Geschichten, aber sie personifizieren Dinge, Konzepte. Konzepte, die wir heute noch kennen. Falsche Götter, die wir heute noch anbeten, anstatt des einen Gottes. Und es ist schwierig, dass wir sie nicht mehr beim Namen nennen, dass sie so unsichtbar geworden sind. Machtgier, Sucht, Geldgier, Hass, Verdrängung, so nennen wir einige von ihnen heute. Wir wissen, dass es sich nicht um Wesenheiten handeln, die irgendwo auf der Welt herumfliegen, sondern um etwas, was aus uns selbst und unserem sozialen Umfeld, unserer Prägung kommt. Das macht sie in unserer Vorstellung weniger gut greifbar, als sie es in einer personifizierten Form vielleicht wären. Wir können sie uns nicht gut vorstellen, nicht gut definieren, wo ihre Grenzen sind. Manchmal merken wir nicht mal, wenn wir anfangen, sie anzubeten. Merken nicht, wie sie Macht über uns haben. Glauben, dass sie nur die Macht haben, die wir ihnen geben. Aber stimmt es? Ich zum Beispiel habe oft das Gefühl, nicht gehört oder verstanden zu werden. Unabhängig davon, ob das tatsächlich so ist, prägt mich das. Und das ist auch prinzipiell nicht schlecht, denn es führt dazu, dass ich versuche, Worte zu finden, um mich zu verständigen und dass ich versuche, andere zu verstehen. Aber manchmal, da verliere ich mich so da drin. Und dann wird es wichtiger, meinen Standpunkt rüberzubringen, als auf meinen Gesprächspartner zu achten. Wichtiger, verstanden zu werden, als die Frage, ob das jetzt gerade zielführend ist. Bis hin dazu, dass ich nächtelang wach liege und Gespräche hin und her wälze, um zu überlegen, wie kann ich mich beim nächsten Mal besser verständlich machen. Das Bedürfnis, verstanden zu werden, das jeder Mensch in sich trägt, wird zu einer schädlichen Macht in meinem Leben. Es überlagert alles. Es zieht Kraft und belastet mein Verhältnis zu anderen. Es wird zu einem Götzen, ohne dass ich es überhaupt bemerkt hätte. Es wird sogar wichtiger als Gott selbst, weil es mir dann unmittelbarer und dringender erscheint. Helfen aus diesem wahren Teufelskreis kann dann alleine Gott. Denn immer von allen verstanden zu werden, das werde ich nie erreichen. Und von diesem Bedürfnis zurückzutreten und es ruhen zu lassen und wieder zu fragen, was ist zielführend? Das klappt nur, wenn ich auf den wahren Gott schaue und ihn frage, Vater, was soll ich tun? Ich werde vermutlich immer anfällig bleiben für diesen und auch für andere von diesen falschen Götzen. Und alles, was mir bleibt, ist immer zu fragen, in welchem Interesse treffe ich diese Entscheidung gerade? Und mich dann immer wieder neu auf den einen wahren Gott auszurichten, wie man sich immer neu nach einem Kompass ausrichtet, wenn man versucht, längere Strecken querfeldein geradeaus zu gehen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, fordert Gott, weil er uns allein den richtigen Weg zeigen kann. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Einer der größten und am schwersten abschüttelbaren dieser fremden Götzen ist die Angst, denke ich. Angst haben an sich ist eigentlich nicht das Problem. In einer meiner Lieblingsserien, Doctor Who, da heißt es an einer Stelle über das Angst haben: Dein Herz schlägt so stark, dass du es in deinen Händen fühlst. In dein Gehirn wird so viel Blut und Sauerstoff gepumpt, dass es wie Raketentreibstoff ist. Du kannst jetzt schneller rennen und besser kämpfen. Du kannst höher springen als jemals sonst in deinem Leben. Und du bist so aufmerksam, dass es ist, als könntest du die Zeit verlangsamen. Was ist falsch daran, Angst zu haben? Angst ist eine Superkraft. Und ich denke, das stimmt irgendwo. Angst haben in bedrohlichen Situationen hilft uns zu überleben. Aber das sind Ausnahmesituationen, punktuelle Momente in unserem Leben. Leider tendiert Angst dazu, chronisch zu werden. Und wenn Angst dein ständiger Berater ist, dann wird sie selber zur Bedrohung. In Galater 5, 1 bis 4 schreibt Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das Gesetz ganz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Die Christen in Galatien, an die Paulus hier schreibt, scheinen ganz offenbar Angst zu haben. Sie scheinen nicht zu glauben, dass der Glaube an Christus allein reicht, um gerettet zu werden. Das sieht man in dem ganzen Brief sehr deutlich. Sie scheinen nach Mitteln und Wegen zu suchen, um sich der Rettung ganz, ganz sicher zu sein. Und sie suchen diese Sicherheit in den Gesetzen des Alten Testaments. Überleben, überleben, überleben. Auch wenn das bedeutet, die Freiheit, die Paulus predigt, aufzugeben. Denn was, wenn Glaube allein nicht genug ist? Was, wenn Christus allein nicht genügt? Das ist ihre große Angst. Sie versuchen, die Beschneidung wieder durchzusetzen, die Regeln wieder durchzusetzen. Paulus schreibt an sie, wenn ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, habt ihr Christus verloren. An der Beschneidung selber wird es nicht liegen. Paulus ist selber ein Beschnittener und er ist auch niemand, der das Gesetz des Alten Testamentes als solches ablehnt. Nein, was Paulus hier meint ist, wenn ihr das Gesetz zum Retter erhebt, dann habt ihr den eigentlichen Retter aus dem Blick verloren. Die Christen in Galatien, sie haben Angst. Angst, dass sie etwas falsch machen. Angst, dass der Glaube nicht genug ist. Und sie machen diese Angst zu ihrem Gott und opfern ihm die Freiheit, zu der der wahre Gott sie befreit hat. Dadurch, dass Regeln und Traditionen wichtiger werden als der Glaube, schneiden sie sich selbst und anderen den Zugang von der Gnade von Jesus Christus ab. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Wie viel haben die Christen in der Geschichte über dieses Gebot gestritten? Und es ist sicherlich ein riesiges und weitreichendes Thema, das ich jetzt hier nicht vollends ausführen kann. Aber ich glaube, im Kern ist es genau das. Wenn wir uns ein Bild davon machen, wie es aussieht, gerettet zu sein, dann haben wir schon verloren. Die Christen in Galatien wollen ein sicheres Zeichen dafür, dass sie gerettet sind. Die Beschneidung. Sie denken, daran sehen wir, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Sie denken, dann wissen wir es. Dann sind wir sicher. Und Paulus schreibt ihnen, wenn ihr so denkt, dann betet ihr nicht mehr Christus, den Herrn, an. Wie Petrus, der übers Wasser gehen kann, bis zu dem Moment, wo er von Christus wegschaut, Angst bekommt und versinkt. Lasst euch nicht auf irgendetwas ein, was falsche Sicherheit verspricht, ist, was Paulus hier sagt. Denn Sicherheit ist allein in Gott. Es ist dasselbe, was in Exodus steht. Du sollst dir kein Bildnis machen, kein Abbild von irgendwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. So geht der Text in Exodus weiter. Und es ist ein schwerer Text. Wir hören Eifersucht, wir hören Strafe. Und zwar hören wir das, weil das ist, was Menschen jahrhundertelang in diesem Vers und anderen ähnlichen gelesen haben. Ein Gott, der sauer wird, wenn man ihn nicht verehrt. Aber passt das zusammen mit dem Gott der Neuanfänge im Alten Testament? Passt das zusammen mit dem Gott, der sich für uns opfert? Ich lese diesen Vers mittlerweile ein bisschen anders. Eifernd, sowie eifrig, unnachgiebig, unabkehrbar von dem, was er vorhat. Und den Teil, der traditionell so nach Strafe klingt, hier lese ich genau das, was passiert, wenn wir etwas anderes als Gott anbeten. Denn was passiert mit Kindern, wenn Eltern das Geld zum höchsten Ziel erheben? Was passiert mit Kindern, deren Eltern immer Angst haben? Wir, die wir hier sitzen, sind vielfach erste, zweite, dritte Nachkriegsgeneration. Einige von euch haben selber Krieg und Verfolgung und Flucht erlebt. Es ist ein wissenschaftlich anerkannter Fakt, dass Kinder, Enkel, Urenkel die Trauma ihrer Vorfahren weiter dabei haben. Dass sie beeinflusst, massiv beeinflusst sind von dem, was da getan und erlebt wurde. Die Leute leiden häufig unbewusst unter dem, was ihre Vorfahren getan haben und was an ihren Vorfahren getan wurde. Lol, sagen einige von euch vielleicht jetzt, wollten wir nicht eigentlich über Veränderungen sprechen? Und ihr habt recht. Warum also heute das mit den fremden Göttern und das mit der Angst? Weil Veränderung Angst macht. Weil wir Angst haben. Ich habe jetzt schon mehrmals gehört, wenn wir hier nicht was ändern, dann können wir in 20 Jahren die Tür zumachen. Und das stimmt. Alles muss sich ändern, sonst stirbt es aus. Das ist einfach ein Fakt des Lebens. Aber ist das, warum wir nach Veränderung streben sollten? Angst? Genauso habe ich jetzt aber auch schon vielfach gehört, oh, wenn wir das so und so machen, dann könnte hier das und da, könnte es schief gehen. Nee, das lassen wir lieber und leben mit dem, was wir haben. Das ist zwar auch nicht perfekt, aber dann wissen wir wenigstens, wo die Schwachstellen sind. Auch Angst. Aber ist das, warum wir nicht etwas Neues wagen? Wir haben Angst, dass wir etwas falsch machen, dass uns etwas weggenommen wird, dass wir jemandem auf die Füße treten, dass uns das Neue nicht gefällt und wir es dann nicht mehr ändern können, dass etwas nicht klappt, dass wir etwas verlieren, dass sich nichts ändert, dass sich alles ändert. Angst an allen Ecken und Enden. Paulus, ihr kennt ihn alle, der war viel auf Reisen. Sicherlich hätte er auch zu Hause bleiben können, in seiner kleinen Gemeinde eine ruhige Kugel schieben. Ich meine, Verfolgung und Probleme hätte er da sicherlich auch gefunden, aber die hätte er ja wenigstens gekannt. Und Leute zu bekehren, hätte er wahrscheinlich auch noch ein paar gefunden. Auf jeden Fall entspannter, als auf Reisen zu gehen. Was da alles schiefgehen kann. Aber Paulus lässt sich von dieser Ungewissheit nicht abhalten. Er geht los und es geht vieles schief. Er wird verfolgt, er wird eingesperrt, sein Schiff geht fast unter. Aber jedes Mal holt Gott ihn wieder raus. Es wird uns sogar berichtet, dass er versucht, in Gegenden zu gehen und der Heilige Geist sagt, nö. Was uns das sagen kann, ist, Paulus geht los und versucht es. Ohne großen Plan, ohne große Vorbereitung. Allein im Vertrauen darauf, dass Gott ihn dorthin lenkt, wo er sein soll. Dass Gott ihn da, wo es schief geht, rettet. Er geht los. Aber nicht, weil er Sorge hat, dass das Christentum sonst untergeht, sondern weil er etwas Größeres im Blick hat als seine eigene Angst. Weil er Jesus im Ohr hat, der sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Weil er Gott vertraut und auf ihn schaut. Ich hoffe und bete, dass wir hier in diesem Vertrauen auf unsere Gemeinde schauen können. Und in die Zukunft gehen können, ohne Angst, etwas zu verlieren oder falsch zu machen. Denn wer von der Angst beraten ist, der ist nicht von Gott beraten. Das erste Gebot, es kann auch so klingen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Unfreiheit geführt hat. Du sollst mir allein vertrauen. Du sollst dir kein Bild davon machen, wie Rettung und Liebe und Gnade auszusehen hat und deine Hoffnung nicht in irgendwas außer mich legen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein Gott, der sich durch nichts von seinem Plan abbringen lässt. Und wenn du dich von etwas anderem regieren lässt, dann hat das Folgen für dich, für deine Kinder, für deine Enkel, für deine Urenkel. Aber wenn du auf mich vertraust, dann erfährst nicht nur du Gutes, sondern auch viele Tausend nach dir. Amen.